Maxi? Von Gott beschenkt. Von Gott beschenkt, und zwar mit einem neuen Herzen. Wie Peter schon anfing, geht es um das neue Herz. Und zwar am 3. Dezember 1967 ging ein Aufschrei durch die Weltpresse. Dem Chirurgenteam um Christian Barnard gelang im Grote Schuur Hospital im südafrikanischen Kapstadt die erste Transplantation eines Herzens. Empfänger war der 54-jährige Louis Waschkanski. Nach drei Herzinfarkten lag er auf der Intensivstation bei Barnard. Waschkanskis Lebenserwartung wurde auf Tage bis wenige Wochen geschätzt. Aber dann, es fand sich der geeignete Spender, das OP-Team war eingespielt und um 5:52 Uhr fing das transplantierte Herz an zu schlagen. Ein stabiler Sinusrhythmus. Eine Sensation. Die Welt dachte, wow, jetzt ist uns nichts mehr unmöglich, jetzt können wir Herzen transplantieren. Und das mit dem Herzen hat es auf sich. Seit jeher fasziniert das Herz die Menschen als Sitz der Seele, als Sitz der Gefühle, als Quelle des Lebens. In Sprüche 4 lesen wir: Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Aber leider nicht immer so einwandfrei. Wenn das Herz immer schwächer wird und ein endgültiges Versagen droht, dann ist eine Herztransplantation derzeit, also heute, die beste Behandlung, um das Leben des Patienten zu retten. Das Herz eines Organspenders übernimmt dann die Aufgaben des geschädigten Herzens, das an einer sogenannten Herzinsuffizienz leidet, einer Herzschwäche, im Endstadium und ohne Transplantation nicht heilbar ist. Louis Waschkanski litt an einer chronischen Herzinsuffizienz, die im Verlauf von Monaten bis Jahren voranschreitet, manchmal infolge von Herzinfarkten, von Herzmuskelentzündungen, von Herzkranzgefäßverengungen und aber auch von ungesundem Lebensstil, Alkohol, wenig bewegen, Fettleibigkeit etc. Auch das Volk Israel litt an einer Herzinsuffizienz. Und das seit Jahrhunderten, mit akuten Phasen dazwischen. Gott sah jede Anbetung Baals und Askeras und unzählige anderer Götter, jedes im blutigen Ritual geopferte Kind, die Kälte und Gleichgültigkeit den Armen, den Schwachen und den Witwen, den Waisen gegenüber, den Schwachen und Fremden, die bewusste Entscheidung gegen ihn. Der heilige Name Gottes wurde beschmutzt und entheiligt. Gott fand in der Brust seines Volkes, seines geliebten Sohnes Ephraim, kein Herz mehr, nur einen Stein. Hart und erbarmungslos, unnachgiebig und lieblos, zynisch, kalt und verbittert. Israel dachte zu oft an sich und zu selten an Gottes Herz. Der Fall Sodom und Gomorras war ein Herzinfarkt gleichzusetzen, aber an Gottes Herz. Er hinterließ sich ja tiefe Wunden im Herzen Gottes. Aber auch die Anbetung der Götzen in Jerusalem, die Hesekiel mit ansehen durfte, um den es heute geht, die Gräueltaten der Ältesten. Der Schmerz in Gottes Stimme ist fast physisch, wenn man Hesekiel liest. Dass er ohne ein neues Herz, ein Herz von Gott nicht überleben kann, verstand ein Mann schon lange bevor das israelische Volk in das babylonische Exil musste, und zwar David. Und zwar überhaupt, wenn man ums Herz geht, führt kein Weg an David vorbei. Nach dem Ehebruch mit Bathseba und dem Mord an Uriah, dem Hethiter, habe ich neulich noch gelesen, kam er vor Gott und bat um ein neues Herz. Denn Gott allein vermag es zu geben und Gott allein ist auch im Richten heilig. Psalm 51 schreibt David: Ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und gib mir von neuem einen festen Geist in meinem Innern. Also David hat es verstanden. Etwas später spricht Gott zu seinem Volk, dem ganzen Volk im babylonischen Exil durch den Propheten Hesekiel und später auch noch durch andere Propheten. Aber hier bei Hesekiel geht er nicht besonders zimperlich mit seinem Volk um. Habt ihr einmal Hesekiel 18, 32. Und Werft all eure Treulosigkeiten, die ihr verübt habt, von euch ab und schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht Gott, der Herr. So kehrt denn um und ihr sollt leben. Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen, der vor den Heidenvölkern entheiligt worden ist, der unter ihnen entheiligt, den ihr unter ihnen entheiligt habt. Weiter spricht er zu Hesekiel. Und du Menschenskind, sage dem Haus Israel, ihr sprecht, unsere Sünden und Missetaten liegen auf uns, dass wir darunter vergehen. Wie können wir denn leben? So spricht zu ihnen, ich habe kein Gefallen am Tode der Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. In der Einheitsübersetzung heißt das, wie können wir überleben, fragt sich das Volk Israel, angesichts dieses gerechten und heiligen Gottes. Und die Frage ist nicht ganz unberechtigt. Und dann fragt Gott, wieso wollt ihr sterben? Wollt als bewusste Handlung? Keiner wurde dazu gezwungen. Ihr vom Haus Israel, fragt Gott, enttäuscht und verwundert. Ihr müsst es doch nicht. Und betont immer wieder, dass sein Volk leben solle, abkehren vom Bösen, wieder zu ihm, zu seiner Gnade und Gerechtigkeit, zu seinem Herzen. Gott spricht Klartext und nennt die größte Sünde des Volkes. Sein heiliger Name wurde entehrt, und zwar bei jedem Volk, wo die Israeliten auch hingingen, wurde er mit Füßen getreten, Götzen wurden angebetet und Gottes Gebote wurden gebrochen. Aber ich selbst werde euch heilen, sagt Gott, euch ein neues Herz einpflanzen, um meines Namens willen. Also keine Spur mehr von dem zornigen Gott, bewegt von seiner Liebe zu seinem Volk, zu seinem Sohn Ephraim, entscheidet er sich selbst zu handeln. Und ein neues Herz vermag nur er zu geben, nur er allein. Ein lebendiges Herz, das pulsiert, das fähig ist, zu leben, zu lieben und zu hören. Lebt, sagt er, dazu bekommt ihr das neue Herz. Ein Herz, das Gott heiligt und seinen Namen preist. Fähig ist, Gottes Gebote zu verstehen und zu halten. Ein Herz voller Dankbarkeit, kein anklagendes Herz. Ein mutiges Herz, voller Liebe und Wärme. Ein gebendes Herz, ein demütiges Herz, auch fähig, Hilfe anzunehmen. Das dem verlorenen Sohn entgegenläuft und auch den älteren Bruder versteht. Tröstet. Kein Aufschrei geht durch das Volk, kein Jubel bricht aus, keine Tageszeitung nimmt Notiz. Die Tragweite dieser Entscheidung Gottes ist dem Volk Israel in dem Augenblick nicht bewusst. Und doch war und ist die Wirkung gewaltig. Millionen Menschen bekamen und bekommen ein neues Herz, ein neues, ein echtes, ein ewiges Leben. Jeder Herzschlag ist Gnade Gottes pur. Und das gilt leider oder zum Glück nicht nur für das Volk Israel, auch uns macht Gott neu. Auch in unserem Herzen schrie die Frage, warum wollt ihr sterben? Im 2. Korinther 5, 17, 18 schreibt Paulus, darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, sieh, es ist alles neu geworden. Das alles kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Somit sieht das ganz klar, Paulus, das gilt für uns genauso wie für das Volk Israel. Und dann macht er auch noch klar, Gott will uns nicht nur ein neues Herz geben. Nein, er erlöst uns von dem Alten, was uns von ihm weggezogen hat, was ihn und andere verletzt hat, aber auch uns selbst. Er löst uns von unseren Zwängen, von unseren Ängsten und Zweifeln, von unserem tauben, blinden, von unserem insuffizierten Herzen. Keine Kur, keine Therapie, einfach ganz neu. Denn das, was er in unserem Herzen sieht, erfüllt ihn nicht unbedingt mit Freude und Zuversicht. Gott muss wahrscheinlich oft schaudern, wenn er die wahren Gründe für so manch eine gute Tat sieht, wenn er sieht, wie unsere unausgesprochenen Worte und Gefühle im Herzen aussehen. Und so ist Gott klar, ein Herz nach seinem Vorbild gehört in unsere Brust. Und wo bei uns Gleichgültigkeit tristet, glüht bei ihm die Leidenschaft. Wo wir verurteilen, gibt er Gnade jeden Tag neu. Wo wir unser Ego pflegen, da handelt er barmherzig. Wo wir zweifeln, schenkt er Zuversicht und bleibt treu. Wo uns die Sünde zerfrisst, ist seine Gerechtigkeit umso größer. Und wo wir laues Verständnis zeigen, ist bei ihm Trost und Liebe. Und wo wir uns zum Waffenstillstand quälen, da schenkt er echten Frieden. Wo wir kalkulieren, da füllt er den Becherrand voll. Jetzt kommen wir nochmal in die Gegenwart. Im Jahr 1968 wurden weltweit insgesamt 102 Herztransplantationen durchgeführt und die meisten Patienten starben leider nach wenigen Tagen, meistens infolge von Immunreaktionen des Körpers. Das neue, das andere Herz wurde abgestoßen. Der Durchbruch kam mit der Entdeckung von Cyclosporin. Das ist ein Präparat, was bewirkt, dass der Körper das neue Organ nicht abstößt. Das Immunsuppressivum wurde seit Anfang der 1980er Jahre eingesetzt und hat dazu beigetragen, die Erfolgsraten der Transplantation deutlich zu erhöhen. Allerdings nicht ohne Nebenwirkungen. Das menschliche Abwehrsystem wurde anfälliger gegen Infektionen. Die Patienten waren ihr Leben lang auf Medikation angewiesen, aber die konnten ein fast normales Leben führen. Auch Gott nennt Bedingungen für sein neues Herz, aber nicht des Verbotes wegen, sondern um das neue Herz zu schützen, die Seele und den ganzen Menschen, dass der Gottlose umkehre von seinem bösen Wege, sagt er. Setze dir Wegweiser, stelle dir Meilensteine auf, richte dein Herz auf die gebahnte Straße, auf den Weg, den du gegangen bist, sagte zum Propheten Jeremia. Wenn ihr vom ganzen Herzen zu dem Herrn zurückkehren wollt, dann tut die fremden Götter und Astarten aus eurer Mitte und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein, sprach Samuel zu dem Volk. Die Nebenwirkungen bei Gott sind allerdings ganz anderer Natur. Und zwar haben wir dadurch einen direkten Draht zu Gott. Wir können das Gute und das Schöne, was Gott uns täglich gibt, mit offenen Augen des Herzens sehen. Mit dem neuen Herzen zieht auch seine Herrlichkeit in uns ein. Unser neues Herz sieht den Himmel. Das sucht nach Frieden von Heimweh gezogen. Allerdings, und jetzt kommt der wichtigste und der entscheidende Punkt. Es musste jemand sterben, damit das neue Herz im Brustkorb des Louis Washkansky den Rhythmus des Lebens schlagen konnte. Jemand Unschuldiges. Am Abend des 2. Dezember wurde die 25-jährige Denise Daval von einem betrunkenen Autofahrer beim Überqueren der Straße erfasst. Wenige Stunden später wurde sie für tot erklärt. Auch unser neues Herz verdanken wir einem, auf den die Propheten schon vor Jahrtausenden hingewiesen haben, einem, der unschuldig sterben musste, für uns, der dann aber auferstand, für uns, der den Tod besiegte, unseren Tod. Der Sohn Gottes gibt uns ein neues Herz. Und er lebt in uns weiter als Herzschrittmacher, als Dauer-EKG, der uns von der Sünde bewahrt, der uns selbst vorgelebt hat, wie ein Herz schlagen sollte, sein Herz. Und weil er in uns lebt, brennt unser Herz wie bei den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schriften öffnete? Und dennoch wünschen wir uns manchmal das steinerne, das gemütliche, das gleichgültige und liebgewonnene Herz zurück, weil das Lebendige oft schmerzt und blutet und unruhig ist. Aber es zieht uns weg von dem heutigen Höher, weiter, schneller, zu näher, näher zu Jesus, zu seinem Herzen. Am 21. Dezember 1967 verstarb Louis Washkansky an einer Lungenentzündung, die er wenige Tage zuvor entwickelt hatte. Das Herz in seiner Brust verstummte. Es war eben nur eine Leihgabe, eine unerfüllte Hoffnung. Das Wunder ist Gott vorbehalten. Wir verwalten nur das, was er uns schenkt. Nicht so unser neues Herz. Gott gibt uns zu einem neuen, zu einem gesunden Herzen auch eine Zugabe, und zwar einen neuen Körper, an den Auferstehungsleib, mit dem wir vor ihm stehen können und mit dem wir vor ihm bestehen können, freigesprochen von Sünde und Schuld durch Jesus, durch den Heiligen Geist versiegelt und in die Nähe, in die Familie Gottes eingesetzt, als seine Söhne und Töchter. Fassen wir jetzt zusammen. Unser Herz ist krank, wir selbst können es nicht heilen und erst recht nicht heiligen. Es tut Gott in uns und mit uns. Was sollen wir tun? Heiligt vielmehr Gott den Herrn in euren Herzen, sagt Petrus. Den Herrn in seiner Herrlichkeit preisen und anbeten, im Geist und in Wahrheit. An seiner Gnade erfreuen, dieses wertvolle Geschenk dankbar annehmen, das Geschenk für wertvoll halten. Denn es waren unsere versteinerte Herzen, die seinen Weg zum Kreuz pflasterten. Schätze im Himmel sammelten, wie Mario schon sagte, auch um Gottes Herz zu erfreuen. Denn er ist es, der es schlagen lässt, als Quelle eines neuen Lebens, als Wohnung für einen neuen Geist und als Tempel, als würdigen Tempel für den König Jesus. Ich möchte schließen mit dem 2. Korintherbrief 4 und 6, weil ich das einfach so schön finde und ich meine, das ist ein guter Abschluss für diesen Gedanken und für das, was Gott getan hat. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, der hat das auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Amen.